England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
14. Februar, Valentinstag. Grund genug für uns, einen kleinen Sonder-Britpod einzulegen zu einem Thema der Romantik in der guten alten englischen Zeit. Damals hat sich nämlich eine weltbekannte Königin in einen kleinen deutschen Prinzen verliebt. Was es damit auf sich hat, gleich alles Romantische bei uns. Bleibt dabei. Es liegt was in der Luft, ein großer Liebesduft, denn heute ist bekanntlich Valentinstag, der Tag der Liebenden, der Verliebten, der Tag der Blumenhäuser und der Geschenkeshops, oder? Mein lieber Klaus, wie hältst du es denn mit diesem Tag?
Willst du die Wahrheit wissen? Letztes Jahr hatte ich ihn vergessen, echt vergessen. Das war mir natürlich total unangenehm. Deshalb habe ich in diesem Jahr natürlich einiges wettzumachen.
Wir wollen uns ja heute in unserem Britpod-Spezial mit einer historischen Superromanze beschäftigen, die eigentlich Weltgeschichte geschrieben hat. Natürlich in England, natürlich in London und das Ganze seinerzeit zwischen der später mächtigsten und am längsten dienenden Monarchin der Welt und einem deutschen Prinzen.
Die Rede ist von der jungen Queen Victoria und dem deutschen Prinzen Albert von Sachsen-Coburg.
Ein Experte, der sich mit einer der größten Love Stories dieser Zeit in England beschäftigt hat, ist der britische The English Heritage Historiker Dr. Andrew Hahn. Er erklärt uns heute, wie dieses bestens durch Tagebücher und zeitgenössische Erzählungen dokumentierte Liebesgeflüster begonnen hat.
Well, this is quite an interesting one because it was effectively they were set up on a.
Ja, diese Beziehung ist wirklich interessant, denn es war tatsächlich so, dass Victoria und Albert von ihrem Onkel König Leopold I. von Belgien zu einem Blind Date verabredet wurden. Deren Eltern lernten sich 1836 schon kennen, als Albert zum 17. Geburtstag von Prinzessin Victoria von Deutschland aus nach London reiste, eingefädelt von seinem Onkel König Leopold, der beide dazu bringen wollte, zu heiraten. Er dachte, es wäre gut, ihn dort einfach mal vorzustellen und zu sehen, was passieren würde. Er hatte auch ein gewisses eigenes Interesse an dieser Verbindung, denn Albert war der Sohn von Leopolds Bruder Ernest, dem ersten Herzog von Schober. Victoria schrieb nach ihrem ersten Zusammentreffen mit Albert sogar in ihr Tagebuch.
Albert ist extrem gut aussehend, sein Haar hat sogar die gleiche Farbe wie meins, seine Augen sind groß und blau. Er hat eine schöne Nase und einen sehr süßen Mund mit feinen Zähnen. Er hat einen großen Charme und alles in allem ein entzückendes Äußeres.
Despite all this, she's determined not to rush into marriage. And really, it was 2.5 years later that she finally let herself fall for Albert. In fact, they didn't actually meet again for 2.5 years. And during this time, Albert was writing many times to Victoria and they're exchanging letters, but they didn't meet again until October of 1839.
Nach diesem ersten Zusammentreffen dankte Victoria ihrem Onkel Leopold ausdrücklich dafür, erwähnte aber gleichzeitig, dass sie nicht vorhätte, Albert gleich zu heiraten. In der Tat war es dann genau 2,5 Jahre später, dass sie sich mit Albert verlobte und in der Zwischenzeit schrieben sie sich fleißig Briefe und trafen sich erst wieder im Oktober 1839.
Das scheint also eine lange platonische Fernbeziehung gewesen zu sein, bevor es dann endlich eine wirklich körperliche werden konnte, oder?
Ja, sie kommunizierten zumindest mit Briefen sehr stark und fühlten sich ungemein zueinander hingezogen. Aber sie trafen sich erst 1839 wieder, wie es im Tagebuch von Victoria steht.
Man fragt sich, wer hat denn eigentlich wem den Heiratsantrag gemacht, nachdem man sich dann näher gekommen ist?
Also so wie es in Victorias Tagebuch zu lesen ist, war es schon sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit, dass ausgerechnet Victoria ihrem Albert den Heiratsantrag gemacht hat. Das war natürlich laut Protokoll möglich, weil sie sogar 3 Monate älter war als er. Sie war zudem die Monarchin. Er war nur der Prinz und Sohn eines klitzekleinen Fürstentums in Deutschland. Aber er hat ihren Antrag natürlich gerne angenommen. Und 5 Tage nach ihrem ersten Treffen im Jahr 1839 war klar, dass beide heiraten wollten.
Dazu gibt's wohl auch verlässliche Informationen aus Victorias damaligen Tagebuch.
You
Es gibt in der Tat sehr interessante Einblicke aus diesem Tagebuch und aus vielen weiteren, die übrigens von Victorias Tochter Beatrice nach deren Tod aufbewahrt wurden, obwohl Victoria eigentlich wollte, dass sie nach ihrem Tod verbrannt werden sollten. Und daraus ist ersichtlich, dass Victoria am Tag ihres Heiratsantrages an Albert einen wichtigen Tagebucheintrag dazu machte, der da lautet:
For instance, the entry for the day in which Victoria proposed to Albert. She writes in her journal that evening, we embraced
each other. An diesem besonderen Abend umarmten wir uns wieder und wieder innig. Und er war so unendlich liebevoll, dass ich das Gefühl hatte, einen Engel um mich zu haben. Albert war so entzückt von mir, dass ich ihm sagen musste, wie perfekt ich ihn fand. Ich sagte ihm sogar, dass ich seiner ziemlich unwürdig sei, und ich küsste dabei zärtlich seine Hand.
Aus diesem Auszug bekommt man sicherlich einen guten Eindruck, wie groß die Zuneigung der beiden füreinander war. So groß, dass sie es eigens ihrem Tagebuch anvertraute.
Ich nehme an, dass diese frühen Tagebücher von Queen Victoria noch viel glaubwürdiger sind als diejenigen, die später von ihrer Tochter Beatrice angeblich nachbearbeitet worden sind.
Ja, das kann man so sagen. Sie haben eine größere emotionale Intensität und sind detaillierter als die späteren Einträge, die zwar alle sehr nützlich sind, aber diese früheren sind doch ganz besonders.
Wie leidenschaftlich könnte man denn die Liebe von Victoria und Albert wirklich bezeichnen, also sowohl im Positiven als vielleicht auch im Negativen?
Sie waren auf jeden Fall ein leidenschaftliches Paar und viele Briefe zwischen ihnen zeigen, dass ihr Verlangen füreinander sehr real war. Hier zum Beispiel ein kleiner Auszug einer Notiz von Albert, der kurz nach der Verlobung an sie schreibt:
Ich brauche dir wohl nicht zu sagen, dass ich, seit wir in Schloss Windsor sind, immer nur daran denke, mit dir zusammen sein zu wollen und dass dein Bild meine ganze Seele erfüllt, sogar in meinen Träumen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich so viel Liebe auf Erden finden würde.
Wir wissen aber auch, dass Victoria zu Wutausbrüchen und Stimmungsschwankungen neigte. Wenn wir also auf ihr Leben zurückblicken, ist es möglich, dass sie auch an Depressionen litt, denn sie hatte immerhin 9 Kinder, die alle in den ersten 10 Jahren ihrer Ehe geboren wurden. Albert konnte wohl auch oft ein wenig kalt und distanziert sein und sich in seine Arbeit stürzen, um dann Konfrontationen zu vermeiden. Wenn es etwas gab, das ihn beunruhigte, vertiefte er sich immer in seine Arbeit. Victoria fühlte sich ihm oft intellektuell unterlegen und auch er hatte eine Art Minderwertigkeitskomplex als Prinzgemahl seiner Queen. Historiker haben oft die Möglichkeit diskutiert, ob Albert in seiner Frustration darüber, nicht König sein zu dürfen und seiner Frau den Thron allein überlassen zu müssen, ihr deshalb oft das Gefühl geben wollte, dass sie ihm dafür intellektuell unterlegen sei. Es ist zugegeben schwer, das zu verstehen. Aber wir wissen heute, dass es deshalb auch große Probleme in ihrer Ehe gab.
It's a difficult one to get around, but we do know that, as well as the lighter moments, that there were problems in their relationship as well.
Queen Victoria gebar also wirklich sage und schreibe 9 Kinder in 10 Jahren. Das muss doch eine ungeheure Belastung für eine regierende Regentin gewesen sein.
They had 9 children in all. This is despite the fact that Victoria actually...
In der Tat war es Queen Victoria fast schon zuwider, immer wieder Kinder gebären zu müssen. Aber sie liebte den Sex mit ihrem Mann und doch mochte sie Babys und kleine Kinder eigentlich überhaupt nicht. Sie gab sie eigentlich lieber an Krankenschwestern und Dienstmädchen ab. Dann wieder war sie auf eine für ihre Zeit sehr ungewöhnliche Art und Weise auch Mutter. In der früheren Geschichte aller Royals wurden Kinder nach der Geburt immer gleich bei der Nanny abgegeben und von ihnen erzogen. Das änderte sich eigentlich erstmals auf Initiative von Prinz Albert, vor allem wenn die königliche Familie in ihrer Ferienresidenz Osborne House auf der Insel Isle of Wight oder auch im schottischen Balmoral war. Dort genossen Victoria und Albert ist als Eltern mit ihren vielen Kindern am Strand zu spielen oder mal zu Fuß durch den Schlossgarten in das berühmte Schweizer Cottage, das eigens für die Kinder gebaut worden war, zu marschieren. Die Königin liebte es sogar, ihre Kinder während des Spielens zu beobachten und in ihrem Skizzenbuch Porträts von ihnen anzufertigen, die heute noch erhalten sind. Prinz Albert wiederum mochte es, mit den Kindern Familientheater zu spielen und er war mit großem Interesse immer an deren Erziehung beteiligt. Er ließ sogar eigens ein für damalige Zeiten sensationelles aufblasbares Schwimmbecken für sie anfertigen und vieles mehr. Außerdem unterzog er sie auch einem strengen Lehrplan für eine gute Ausbildung, den er persönlich überwachte. Queen Victoria hatte schon aufgrund ihrer Staatsgeschäfte weniger Zeit für die Kinder, sie nahm aber ihre Mutterrolle bis ins hohe Alter sehr ernst und sie mischte sich auch, als die Kinder schon längst erwachsen waren, noch stark in deren Leben ein.
Offensichtlich verstarb Prinz Albert im Jahre 1861 im Alter von ja nur 42 Jahren völlig überraschend an Typhus bzw. einer zusätzlich verschleppten Grippe. Wie wirkte sich das denn auf das weitere Leben von Königin Victoria aus?
Wir wissen aus einem Brief, den sie nach Alberts Tod an ihre in Deutschland lebende Tochter Vicky schrieb, dass sie wörtlich am Boden zerstört war, weil sie ohne ihn nichts mehr sei und sie sich ohne seine Unterstützung in allem wirklich schlecht und hilflos fühle. Sie verweilte dann jahrelang in großer Trauer, nur umgeben von den Kindern, die ihr besonders nahe standen. Sie hielt sich immer mehr aus dem öffentlichen Leben heraus, auch aus der Politik, sodass deshalb kurzzeitig sogar die Monarchie in Gefahr zu sein schien. Erst Mitte 1860 begann sie aus ihrer Zurückgezogenheit herauszutreten, gleichwohl sie die restlichen 40 Jahre ihres verbliebenen Lebens nur noch schwarze Trauer Kleidung trug. Sie ließ in das Kopfstück ihres Bettes in jedem Schloss sogar ein Porträtbild Alberts einbauen, mit dem sie jede Nacht betend einschlief, und sie befahl ihren Dienern weiterhin, jeden Tag morgens heißes Wasser in das seit seinem Tod unberührte Schlafzimmer ihres Mannes zu bringen, genau so, wie es zu seinen Lebzeiten immer üblich war. Sie versuchte also in jeder Hinsicht die Erinnerung an ihren Albert zu bewahren.
Preserve this memory of Albert in any way that she could.
Fragt sich eigentlich, ob Queen Victoria jemals wieder eine neue Liebe fand, um über Albert hinwegzukommen.
Wir wissen, dass Victoria in den 1860er Jahren eine Beziehung zu einem ihrer treuen schottischen Highland-Diener namens John Brown pflegte. Er wird auch in dem berühmten Film Mrs. Brown thematisiert. Und er war eigentlich der einzige Mensch, der sie aus der tiefen Trauer herausholen und ihre Lebenslust erneuern konnte. Sie verließ sich immer mehr auf Brown, auch um eine emotionale Unterstützung zu erhalten. Er war aber auch der offizielle Sekretär, der bestimmte Aufgaben übernehmen musste, die früher ihr Mann Albert innehatte. Und es gab deshalb im königlichen Haushalt oft großen Ärger. Es gab auch Gerüchte in den Medien damals, dass es eine romantische Beziehung zwischen der Königin und Brown geben würde. Sogar Andeutungen, dass die beiden heimlich heiraten wollten. Ich selbst habe dafür nie irgendwelche Beweise gefunden. Sicherlich gab es in königlichen Haushaltskreisen die abschätzige Bemerkung über die Königin als Mrs. Brown. Und als der besagte Sekretär Brown selbst 1883 starb, war die Königin wieder untröstlich. Und sie begann, eine Lobrede für ihn zu schreiben, die sie sogar veröffentlichen wollte. Aber man überredete sie, das Manuskript letztendlich zu verbrennen. Und so werden wir leider nie erfahren, wie die Beziehung zwischen den beiden aussah. Was wir allerdings sehr wohl wissen, ist, dass Queen Victoria in den 1880er Jahren eine weitere enge Verbindung mit einem anderen ihrer Gefolgsleute einging. Diesmal mit ihrem indischen Privatdiener Abdul Karim, der nach ihrer Krönung zur Kaiserin von Indien in ihren Haushalt kam. Wieder begannen ihre Familie und ihre anderen Gefolgsleute böse Gerüchte zu verbreiten, nämlich, dass Abdul ein Spion der Königin gegen hinduistische Untertanen sein soll. Und weil er ein Muslim war, gab es alle möglichen Vorurteile gegen ihn. Er blieb 19 Jahre in ihrem Dienst und sofort nach ihrem Tod im Jahr 1901 ließ ihr Sohn, der Prince of Wales, Abdul aus dem Schloss werfen. Auch dazu gibt es einen berühmten Hollywood-Film mit Julie Dench in der Hauptrolle.
Returned to India after her death. Yeah, so she did find companionship and support from other people from within her household after Albert's death, but certainly I don't think there was anybody who fully replaced Albert in her affections.
Im Gegensatz zu den damaligen Monarchen, die nur darauf aus waren, aus dynastisch sinnvollen Gründen wie Reichtum und Macht zu heiraten, scheint Queen Victoria die erste Monarchin ihrer Zeit gewesen zu sein, die wirkliche Liebe und Romantik und ein glückliches Familienleben zur Grundlage ihres Lebens und ihrer Regentschaft gemacht hat.
In a sense, Victoria's marriage to Albert does follow the traditional.
Tatsächlich folgte Victoria in ihrer Ehe mit Albert überhaupt nicht diesem Modell der arrangierten Ehen, die damals üblich waren. Diese Idee basierte ja auf der Idee der europäischen Diplomatie, dass in diesem Fall sogar der zweitgeborene Sohn des Herzogs von Sachsen-Coburg, also Albert, endlich die in seinem Hause schlecht arrangierte dynastische Verbindung mit dem Königshaus Belgien endlich zu einem großen und wichtigen Reich wie England führen sollte. Und obwohl die beiden quasi bewusst einander vorgestellt worden waren, war es nicht absehbar, dass sie automatisch in so eine tiefe Liebe zueinander verfallen würden. Was also ursprünglich von Onkel Leopold als dynastische Ehe gedacht war, war auch ein Volltreffer. Mag sein, dass Onkel Leopold beide gut genug kannte, um zu wissen, dass dieser Versuch einer Ehestiftung gelingen konnte. Schließlich haben Albert und Victoria in gewisser Weise auch ein biederes und durchschnittliches, braves, öffentliches Eheleben gelebt, dem eine ganze Nation unter dem Namen die Victorians gerne gefolgt ist. Trotzdem war dieses Bild einer moralischen Mittelklasse für ein Königspaar ziemlich neu. Ich denke, wir können die sentimentale Beziehung der englischen Gesellschaft für ihr Königspaar damit sehr gut nachzeichnen.
Und nicht zu vergessen, Victoria und Albert waren bei der Erziehung ihrer Kinder eher aktiv und zupackend, auch wenn sie natürlich viel Personal zur Hilfe hatten.
Very much so. So, I mean, certainly the way they projected their image in public was.
Was Victoria und Albert immer wichtig war, sie wollten besonders der Öffentlichkeit und der damaligen Presse schon zeigen, dass sie eigentlich eine zwar privilegierte, aber doch auch normale und fast perfekte Mittelklassefamilie waren. Das zeigt sich auch auf vielen Fotos, zum Beispiel auf Osborne House, in Zeitungsberichten, wo sie etwa eigens im Schweizer Cottage mit ihren Kindern und dem Hund posieren und einfach das Bild einer glücklichen Familie vermitteln wollen, um ihren Untertanen auch ein Beispiel zu sein, auch wenn die Realität möglicherweise ihren Vorgängern ähnlicher war, was das Vorhandensein von viel Hofstaat und Bediensteten anging.
Die Hinterlassenschaft ihrer Liebesbeziehung haben Victoria und Albert ja auch in unzähligen berühmten Gebäuden und Prachtbauten in England hinterlassen.
Of course, yeah. I mean, the most obvious legacies are the.
Natürlich haben Victoria und Albert uns unzählige Erinnerungen hinterlassen. Denken wir nur an ihre privaten Residenzen, die sie gebaut und persönlich eingerichtet haben. So zum Beispiel Osborne House auf der Isle of Wight oder Schloss Balmoral in den schottischen Highlands. Dort ist die viktorianische Zeit quasi stehen geblieben. Und wenn man alle diese Denkmäler besucht, kann man besser verstehen, wie ihre Beziehung zueinander war, ihr Familienleben. Im Osborne House gibt es einen Raum nur mit allen Geburtstagsgeschenken, die sich die Königsfamilie mit ihren Kindern im Laufe ihres Lebens gemacht haben. Man kann im Schlosspark dort noch immer die Farm besichtigen, wo Prinz Albert Experimente durchgeführt hat. Die Cottages zeigen seinen Eifer, immer nach technischen Neuerungen zu suchen, die die Königin ermutigen sollten. Die Weltausstellung in London 1851 war sein stolzes Projekt. Und das Victoria and Albert Museum in South Kensington oder das berühmte Londoner Naturkundemuseum gehen alle auf das persönliche Engagement von Albert und Victoria zurück.
Nicht zu vergessen natürlich die berühmte Royal Albert Hall in Kensington, die Queen Victoria noch im Todesjahr ihres Mannes bauen und eröffnen ließ und wo heute ja noch weltweit wichtige Events wie Night of the Proms oder Opern- und Konzertaufführungen stattfinden mit Stars wie Elton John oder auch Jonas Kaufmann.
Ja, Alex, was lernen wir daraus? Wahre Liebe kennt keine Grenzen, auch über den Tod hinaus. Und der heutige Valentinstag kann doch da eine schöne Gelegenheit sein, um seinem Partner oder der Partnerin zu zeigen, ich denke an dich.
Ha, genau, lieber Klaus. Und, oh Gott, da fällt mir siedend heiß ein, dass ich ja dringend noch einen Blumenstrauß für meine Frau heute zum Valentinstag besorgen muss. Deshalb jetzt ein schnelles Goodbye. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts